Herzlich willkommen zu den Big Day 2012, zu unserem Vortrag Business Intelligence mit SQL Server 2012 und Microsoft Dynamics AX. Mein Name ist Martin Pöckl, ich bin Technologiespezialist zum Thema BI bei der Microsoft und es freut mich ganz besonders, den Vortrag heute mit einem Kollegen von der FWI zu gestalten.
Mein Name ist Alfred Grünert, ich bin von der FWI Information Technology. Wir sind eine österreichische Firma mit Hauptsitz in Steyr. Wir sind sehr stolz, größter AX-Partner in Österreich sein zu dürfen, mit knapp 120 Mitarbeitern. Unser Unternehmensleitbild ist Let Your Work Flow. Das bezieht sich vor allem auf die Bereiche der ERP-Optimierung, der Optimierung in BI-Bereichen und der Optimierung in CRM-Bereichen. Und meine Aufgabe im Bereich der Business Unit BI ist ganz besonders das Zusammenspiel und die Optimierung zwischen dem AX 2012 und dem neuen MS SQL Server 2012.
Wunderbar. Ein Hinweis noch zu Twitter. Wenn immer es Fragen gibt zu der Session, bitte entsprechend twittern. Wir sind nach der Session auch im Networking-Bereich für Fragen zur Verfügung, beziehungsweise natürlich bei den Kollegen am FWI-Stand. Da sind natürlich die entsprechenden Experten. Ja, und damit kommen wir gleich zu unserem Demoszenario und zu dir wieder.
Danke. Wir haben uns folgendes Szenario überlegt, was glaube ich auch sehr, sehr der Realität entspricht. Wir starten eigentlich jetzt in unserem Dynamics AX los. Und meine Aufgabe jetzt, ich habe in etwa die Rolle eines Finanzmitarbeiters, eines Mitarbeiters im Controlling, der mit Zahlen, mit Auswertungen befasst ist. Also nicht jemand unbedingt, der mit dem ERP-System direkt arbeitet, aber versucht Informationen daraus zu generieren. Das AX Role Center ist eine sehr, sehr geniale Erfindung. Das ist der zentrale Arbeitsplatz, wo alle Informationen abgelegt sind, wo man einsteigen kann. Das ist mit AX Boardmitteln und mit SharePoint-Mitteln zu bearbeiten. Das heißt, ich habe meine Reporting-Services drinnen, ich habe Möglichkeiten, mit SharePoint-Produkten da drinnen zu arbeiten, aber im Regelfall sind es Berichte, die eine gewisse Dynamik haben, aber vom Aufbau her, von der Struktur her nicht so leicht veränderbar sind. Das heißt, der Weg üblicherweise ist, Daten zu extrahieren, mit Excel weiterzuarbeiten, Ad-Hoc-Analysen freihändig zu machen, einmalig zu machen. Die Idee jetzt, die Fragestellung jetzt in dem konkreten Fall, ich sitze da vor einem Bericht, der in meinem Role-Center drinnen steht, ich habe meine Umsatzauswertungen nicht gerade ganz aktuell fürs Jahr 2007, ich habe meine Hauptkunden, wenn Sie das kennen, sind die Contoso-Testdaten von der AX und darunter unter den Hauptkunden liegen dann halt noch die Produkte, das ist im Großen und Ganzen die Auswertung, ich kann da drinnen auch noch schalten innerhalb der Kalenderjahre, aber im Großen und Ganzen, das ist der Rahmen, in dem sich die Auswertung bewegt. Ich habe jetzt ein Problem, ein Anliegen an den Martin, muss demnächst beim Vorstand präsentieren. Das Ganze soll interaktiv sein, es soll bunt sein. Ich weiß, die letzten Zahlen aus dem Jahr 2007 werden noch ganz spät eingebucht. Das heißt, die Gefahr ist, wenn ich jetzt noch Werte verändere, in meinen Excel-Auswertungen drinnen habe, dass das nicht mehr ganz aktuell dann ist. Ich möchte es aber wirklich auf dem letzten Stand haben. Plus, ich hätte es gerne in PowerPoint präsentiert, ich würde es in anderen Umgebungen herzeigen, ich möchte es an Kollegen verschicken, die Idee ist es auch interaktiv außerhalb von AX verwenden zu können, aber wie gesagt, eben auf Basis von AX-Daten. Das Ganze soll jetzt kein ewiges Projekt werden, sondern soll schnell, rasch, elegant gehen und Martin, ich habe gehört, da gäbe es was.
Und das bringt uns schon zu unserem Demoszenario, das ist auch gleichzeitig unsere Agenda für heute. Wir starten, oder unsere Basis ist sozusagen Dynamics AX, beziehungsweise die Datenbank dahinter mit SQL Server 2012. Wir wollen aus diesem Dynamics AX die entsprechenden Tabellen, die entsprechenden Daten extrahieren in ein zentrales BI Semantic Model, kurz BISM oder BISM. In diesem Semantic Model wollen wir sozusagen die Daten entsprechend aufbereiten, wir wollen dort Berechnungen drinnen vornehmen und wir wollen die Daten am Ende des Tages so aufbereiten, dass eine Fachabteilung, ein Fachabteilungsanwender damit entsprechend selber Berichte bauen kann, mit den unterschiedlichsten Werkzeugen, mit Excel zum Beispiel oder im Prinzip aus SharePoint heraus mit PowerView. Das heißt, BI Semantic Model ist einmal unser erster Step, das werden wir mal auch in einer Demo gemeinsam bauen. Nächster Step ist dann im Prinzip einmal schon mal Auswertung mit unterschiedlichen Reporting-Tools. Etwas, was sozusagen darüber noch hinausgehend ist, es gibt natürlich auch, dieses BI Semantic Model eignet sich natürlich auch wunderbar für das Thema Self-Service BI. Einfach die Möglichkeit mit Excel und mit PowerPivot da noch selbst die unterschiedlichsten Datenquellen, weitere Datenquellen anzuzapfen, die ich vielleicht in so einem zentralisierten Warehouse oder so einem zentralisierten Modell nicht zur Verfügung habe. Was wir allerdings in diesem Semantic Model sehr wohl machen, ist, wir werden Datenquellen außerhalb vom Dynamics AX auch noch anzapfen. Warum? Weil wir einfach diese Daten zentralisiert über ein Modell zur Verfügung stellen wollen. Das also auch diese, in unserem Fall wird es ein Datenfeed aus dem Internet sein. Auch das wollen wir sozusagen einfach einem Endanwender zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen mal die Idee dahinter. Das ist einmal das, unser Demoszenario und damit auch gleichzeitig unsere Agenda für heute. Alles das konservieren wir am Ende des Tages über SharePoint, das heißt webbasierend, über den Webbrowser. Warum? Weil auf der einen Seite natürlich AX sich in SharePoint integriert, das heißt das Role Center ist ja etwas, was aus dem AX herausläuft und wir können sämtliche Reports, die wir erstellen, egal mit welchem Tool, entsprechend aus SharePoint dann heraus zentral konsumieren, Webbrowser. Und der zweite Vorteil, es ist dadurch IT-managed, das heißt, es ist zentral von der IT verwaltet, das Thema Sicherheit ist damit abgefackelt, anders als wenn ich jetzt mit Excel irgendwelche Dinge herumkopieren, mit Excel irgendwelche Daten direkt anzapfe. Wie schaut das Ganze technisch aus? Den einen Teil habe ich schon beschrieben, wir verbinden uns also auf die Dynamics-Datenbank, die im SQL-Server liegt, im relationalen Teil verwenden da ADO.NET, um die Daten in so ein Semantic Model zu bekommen. Das BI-Semantic Model läuft bei uns im sogenannten Tabellenmodus oder tabellarischen Modus und wird vom SQL Server Analysis Services gehostet. Im zweiten Schritt, wenn wir dieses Modell erstellt haben, wollen wir dann auf der einen Seite mit MDX auf dieses Modell zugreifen, um mit Excel, mit der klassischen Pivot-Tabelle einfach Auswertungen zu erstellen. Das wird also mal der Step 1 sein. Und der Step 2 wird sein mit PowerView, das ein Bestandteil von SharePoint mit Reporting Services ist, dort eine entsprechende grafisch ansprechende Auswertung zu erstellen. Da verwenden wir DAX oder da wird intern DAX als Abfragesprache verwendet, DAX ist Data Analysis Expression, aber zu den technischen Details, was sich sozusagen ein bisschen dahinter verbirgt, kommen wir auch noch nachher nach der ersten Demo. Zentrales Datenmodell. Wir tun uns ja mit diesem BI-Semantic Model ein zentrales Datenmodell an. Die Daten werden da sozusagen noch einmal da drin gecached. Aus deiner Sicht, Alfred, was sind so die Vorteile des zentralen Datenmodells?
Das zentrale Datenmodell für mich als Fachanwender ist eine zwingende Voraussetzung. Was ich nicht mehr möchte, womit ich gar nicht mehr arbeiten will, ist irgendeine proprietäre Datenhaltung. Das heißt eine Datenverspeicherung, wo jetzt Werte im Excel abgespeichert sind, die isoliert sind. Ich sage, ich möchte eine einzelne Quelle der Wahrheit haben und egal wann und wo ich darauf zugreife, jeder, der mit denselben Einstellungen arbeitet, muss dieselben Zahlen sehen. Aber nicht nur dieselben Zahlen, ich möchte Kennzahlen einheitlich definiert haben, ich möchte im gesamten Unternehmen die einheitliche Sicht auf diese Kennzahlen, auf Measures, auf KPIs haben, die wir definiert haben. Das nächste Thema ist, Excel ist zu Beginn genial einfach. Allerdings, wenn ich mit großen Datenmengen arbeite, mit verschiedenen Konstellationen arbeite, es wird immer komplexer und unüberschaubarer. Ich brauche dahinter das Datenmodell, ich brauche eine einfache Bedienung und das muss für den Fachbereich geeignet sein. Ich möchte es nicht nur einfach bedienen können, sondern ich möchte im Rahmen von Self-Service damit auch arbeiten können und eventuell auch Veränderungen, leichte kleine Veränderungen vornehmen, die aber nicht eine Veränderung von Spalten oder neue Summen sind, sondern die wirklich im Datenmodell drinnen liegen können. Und der letzte Thema ist, wir haben immer mehr Daten. Wir haben längere Zeitreihen, höhere Massendaten. Wir kaufen Daten über den Markt, so über den Azure Data Market. Das Ganze muss schnell sein, es muss performant sein, es muss zuverlässig sein. Das heißt, Themen wie Voraggregation, wie Caching sollten mit erfüllt sein. Das heißt, ein In-Memory-Modell ist sicher kein Fehler, mit dem zu arbeiten.
Wunderbar. Das heißt, schauen wir uns gleich in unserer Demo 1 an, die praktische Umsetzung. Wie kommen wir so zu so einem BI-Semantic-Model? Im Tabellenmodus. Dazu wechseln wir in unsere Demo-Umgebung. Wir starten mit Visual Studio. Unser tabellarisches Modell werden wir mit Visual Studio erstellen. Wie gewohnt einfach File New Project und dann bekommen wir hier vom SQL Server zur Verfügung gestellt die entsprechenden BI-Projekte und neu dazugekommen mit SQL Server 2012 sind im Prinzip die unteren drei, nämlich Analysis Services Tabular Project, Import from Power Pivot. Auch das erzeugt aus Power Pivot heraus so ein tabellarisches Modell. Beziehungsweise kann man natürlich, so wie man es mit den klassischen Cubes können, auch so ein fertiges Modell vom Server importieren. Zum Unterschied Cube versus dieses tabellarische Modell werden wir nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen, was da jetzt die Unterschiede sind. Wir wollen es im ersten Step einmal herzeigen, wie sich das Ganze anfühlt und wie einfach ich eigentlich da meine Daten aufbereiten kann für den Endanwender. Das heißt, wir machen einfach einmal entsprechend neues Projekt. So. Änderungen brauchen wir nicht speichern. So schaut das Ganze mal aus. Das heißt, mit dem Projekt starte ich mal. Im ersten Step importiere ich ganz einfach mal Daten. Und was für Daten kann ich in dieses Modell importieren? Das heißt, was für Datenquellen kann ich da verwenden? Natürlich alles, was relational ist. Und natürlich die Microsoft-Schiene mit SQL Server, mit unserer Datenbank SQL Azure aus Internet Service, Parallel Data Warehouse Access und so weiter und so fort. Am Ende des Tages alles, was OLEDP oder ODPC spricht, für die angeführten Provider hier, also Oracle bis zu DB2, gibt es einfach spezielle Provider, die einfach eine höhere Performance bieten. Natürlich können wir auch multidimensionale Datenquellen anzapfen mit dem Modell, das heißt Analysis Services als Datenquelle auch verwenden. Die Data Feeds, ein ganz spannendes Thema, zu dem wir uns dann, das wir uns dann später noch ein bisschen genauer anschauen, aber natürlich auch Textfiles, CSV-Files, Excel-Files. In unserem Fall haben wir gesagt, wir wollen Daten aus dem AX holen, das heißt, wir verbinden uns zu einem SQL-Server. Mein SQL-Server, in dem in meinem Fall jetzt die AX-Datenbank liegt. So, müssen wir aus der Liste von unseren Unmengen an SQL-Servern nur den richtigen finden. Die entsprechende Datenbank ist die AX-Datenbank. Verwenden hier in meinem Fall den Service-Account, um uns allen zu melden. Haben jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten. Wir könnten natürlich klassische SQL-Query schreiben mit einem entsprechenden Query-Design auch noch dahinter. Da kann man auch wirklich komplexe Queries erstellen, beziehungsweise einfacher Fall, einfache Liste von Tabellen auswählen. Gibt natürlich in der X-Datenbank eine ganze Menge an Tabellen. Sortieren wir das einmal nach Tabellen. Und, ups, Cast Invoice. So, noch einmal. Jetzt suchen wir uns die entsprechende Tabelle hinaus. Customer Invoice Trans, das sind im Prinzip die entsprechenden Detailtransaktionen zu den entsprechenden Kunden hinterlegt. Und da gibt es ja jetzt ein geniales Feature, nämlich Select Related Table. Das heißt, was hier das Visual Studio macht, ist am Ende des Tages einfach in die Datenbank reinschauen, die Relationen aus der Datenbank auslesen und die entsprechenden Tabellen, die in Beziehung zu dieser einen Tabelle stehen, einfach automatisch mit auswählen. Ja. Ich könnte hier jetzt schon in diesem Step sagen, filtern, das heißt, ich könnte hier schon Daten, Tabellen im Prinzip auch noch rausfiltern, könnte Spalten rausnehmen, aber in meinem Fall halten wir es einmal einfach, das heißt, wir importieren jetzt einmal den kompletten Schwung an Tabellen.
Wo kommen die Beziehungen her?
Das ist jetzt eine gute Frage, das war jetzt sozusagen einmal Magic. Für alle, die sich mit der X-Datenbank wahrscheinlich schon beschäftigt haben, ist das Ganze nicht so einfach, weil in der X-Datenbank keine Beziehungen definiert sind. In dem Fall greifen wir auf eine entsprechende Scripts zurück, die wir hier definiert haben. Die FI hat in mühevoller Kleinarbeit die entsprechenden Beziehungen, sage ich mal, in der AX-Datenbank hergestellt. Das heißt, wir haben dieses Skript einfach schon vorab ausgeführt, das die entsprechenden Spalten als Primary Keys dazu fügt, beziehungsweise auch die entsprechenden Beziehungen, die entsprechenden Constraints einfach noch mit Fremdschlüsseln einfach noch dazu fügt. Und wenn ich so eine Voraussetzung habe, dann geht es also wirklich so einfach wie gezeigt, dann können wir einfach die Tabelle einfach mit Select Related Tables rausholen. Ja, was passiert jetzt technisch im Hintergrund? Technisch ist das Ganze ein In-Memory-Modell, das heißt etwas, was komplett im Hauptspeicher, in den Hauptspeicher geladen wird. Er saugt sozusagen einfach meine Daten ab, bereitet diese Daten vor und komprimiert diese Daten mit X-Velocity, heißt diese Technologie. Den einen oder anderen wird das vielleicht unter Vertipack noch bekannt sein. Etwas, das wir auch mit PowerPivot eingeführt haben, was wir auch in PowerPivot verwendet. Überhaupt ist dieses tabellarische Modell sozusagen PowerPivot am Server. Ja, das heißt, wir bringen sozusagen dieses In-Memory-Modell, was wir mit 2008 R2 eigentlich nur am Client, im Excel und im SharePoint gestartet haben, bringen wir jetzt wirklich am Server. Mit vielen Möglichkeiten natürlich kann ich da den ganzen Speicher des Servers ausnützen und habe da natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. Wir sehen, es werden jetzt einfach diese Daten als einzelne Tabellen importiert und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal in einer Diagrammsicht einfach an. In dieser Diagrammsicht habe ich beispielsweise die Möglichkeit, Hierarchien anzulegen. Ich kann da Tabellen ausblenden. Machen wir das einmal ein bisschen kleiner, dass wir was sehen. Wie gesagt, da sehe ich jetzt sozusagen meine Relationen, das sind die Pfeile, die hat man schon automatisch mitgenommen, ist natürlich sehr angenehm. Ich könnte aber natürlich auch, wenn ich weiß, wie die Tabellen zusammenhängen, diese Tabellen auch entsprechend nachträglich bearbeiten. Schauen wir uns vielleicht einmal ein Beispiel an. Da oben, so, zoomen wir mal ein bisschen rein, dass wir was sehen. Wir haben da einen Zusammenhang zwischen den Produkten, hinter diesem wunderbaren Namen versteckt sich also Produkte und Produktgruppe. Und wir könnten also beispielsweise sagen, wir wollen da einzelne Beziehungen löschen, beziehungsweise einzelne Beziehungen inaktiv schalten. Das können wir also mit wenigen Klicks hier machen. Mit Drag and Drop könnte man zum Beispiel einfach eine neue Beziehung auch noch dazustellen. Ja. Alles das passiert also wirklich, wenn ich hier arbeite, entsprechend in Memory am Server. Das heißt, dahinter ist ein SQL-Server, der dieses ganze Modell quasi hostet, im Speicher hostet. Was macht das Modell aber jetzt zum Modell? Das ist ja sehr schön, wir haben jetzt einmal die Daten importiert. Das Modell zum Modell macht, wie du schon richtig eingangs erwähnt hast, einfach ein lesbares Ding, ein fertiges Ding für den Fachbereich. Jetzt haben wir mal Vorteil Nummer 1, wir haben die Beziehungen da drinnen vordefiniert. Könnten jetzt noch weitere Datenquellen, weitere Tabellen aus unterschiedlichen Datenquellen auch noch dazu stecken und die richtig verknüpfen. Aber wir können wesentlich mehr als das. Wir können beispielsweise einzelne Tabellen ausblenden. Wenn ich sage, okay, ich brauche diese Tabelle vielleicht nur für meine Berechnungen für Internetzwecke, möchte aber, dass der User die gar nicht sieht, dann blende ich es einfach aus. Ja? Das wäre die Variante 1. Oder Variante 2, ich könnte einfach sinnvolle Namen vergeben. Ja? Also das sind in Wirklichkeit, versteckt sich hinter diesen wunderbaren Bezeichnungen, versteckt sich die Produktetabelle, wäre ich sinnvollerweise vielleicht Produkte nennen. Ja? Es geht aber noch wesentlich darüber hinaus. Wir können auch beispielsweise da drinnen Hierarchien vorgeben. Ja? Das heißt, wir wechseln jetzt, da müssen wir eine kleine Vorarbeit machen. Wir müssen die entsprechende Spalte, die wir für die Hierarchie brauchen, müssen wir uns aus der Gruppentabelle, aus den Produktgruppen entsprechend holen. Das heißt, wir können auch hier neue Spalten definieren, die dann wirklich nur im Modell existieren, die also in meinen ursprünglichen Datenquellen gar nicht existiert haben. Wir holen uns einfach hier mit Related die entsprechende Spalte so, aus meinen wo haben wir das? Das ist ein bisschen klein jetzt. Invent Group Item. Und da haben wir die Produktgruppe. So. Was jetzt passiert, er holt sich einfach sozusagen das entsprechende Produktgruppe zu dem jeweiligen Produkt dazu. Hier als reine Spalte, die sozusagen nur im Modell im Speicher existiert. Da werden wir auch gleich einen sinnvollen Namen vergeben. Das ist nämlich unsere Produktgruppe und wechseln dann wieder in die Diagrammansicht zurück und werden jetzt aus dieser Produktgruppe und aus der Produkte einfach hier eine entsprechende Hierarchie definieren. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Knopf, der heißt Neue Hierarchie erzeugen und wir werden einfach dieser Hierarchie einen halbwegs sinnvollen Namen geben, nämlich Produktgruppe, Produkte. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen einfach die entsprechenden Felder jetzt noch dieser Hierarchie dazufügen. Das heißt, wir haben natürlich als erstes unsere Produktgruppe, das können wir einfach so bei Drag and Drop da hineinziehen. Oder Variante 2, wenn wir uns jetzt gleich anschauen, wenn wir ein bisschen weiter oben sind, wird das mit dem Drag and Drop ein bisschen mühsam im Visual Studio hier. So, jetzt haben wir den ersten Teil drinnen. Der zweite ist der Produktname, der verbirgt sich da etwas kryptisch unter dem Name Elias Feld und wir können auch hier sagen einfach Add to Hierarchy und das in die gleiche Hierarchie. Er baut man automatisch auch die entsprechende Hierarchie in der richtigen Reihenfolge auf. Und jetzt werden wir noch zu guter Letzt die Spalte da umbenennen in Produktname. Das heißt, man sieht, ich kann also hier Spalten, berechnete Spalten dazu tun, ich kann Hierarchien einfügen, ich kann Felder ausblenden, ich kann ganze Tabellen ausblenden. Und was ich noch machen kann, etwas, was besonders sinnvoll für berechnete Werte ist, ich kann etwas, was man aus dem Cube kennt, sogenannte Measures definieren, also vorberechnete Werte definieren. Das mache ich sinnvollerweise in der Tabelle, in der ich die Werte auch drinnen habe. Nämlich in unserer Customer Invoice Trans, also in unserer Transaktionstabelle. Man sieht, da habe ich eine ganze Menge Spalten, die werde ich dann also auch alle ausblenden, dass wir sie in unserem finalen Modell dann nicht entsprechend brauchen. Und wir haben da beispielsweise die Spalte Line Amount, beziehungsweise die unterschiedlichen anderen Werte. Wir suchen uns jetzt einmal diese normierte Spalte, Betragsspalte heraus und wenn wir eine Berechnung fortdefinieren wollen, funktioniert das quasi wie im Excel, wir sagen da einfach eine Summe und was der am Ende des Tages macht, der berechnet mir gleich einfach da, legt man da ein Measure an, dieses Measure kann ich auch noch sinnvoll benennen, da könnte man sagen, das ist also mein Betrag. Das war jetzt natürlich eine relativ triviale Geschichte, ich könnte natürlich auch nachträglich mit Tools, wenn ich sagen wir mit Excel auf das Modell draufgehe, auch eine Summe über Spalte jederzeit nachträglich natürlich da definieren. Der Sinn dahinter liegt natürlich, dass ich da zentral komplexere Berechnungen vordefinieren kann. Ja, und ich kann sozusagen die Detailspalten, könnte ich dann ausblenden, dass der Benutzer also auf diese Detail- oder Ursprungsspalten gar nicht mehr, gar keinen Zugriff mehr hat. Was ich da auch noch machen kann, was ich auch noch zentral definieren kann im Modell, ich kann über die Properties, über das Properties-Window hier sagen, okay, was für ein Format soll denn die Spalte oder in meinem Fall jetzt dieses Measure haben? Ich möchte also das als Währung formatieren, möchte also zwei Nachkommastellen haben, habe also Euro, in meinem Fall ist es jetzt auf Euro normiert beispielsweise, könnte auch noch eine Beschreibung dann auch noch definieren und so weiter und so fort. Was kann ich an Formeln hier anwenden? Ich kann an Formeln, wirklich komplexe Formeln, auch Zeitintelligenzformeln anwenden, wir werden uns das ganz kurz dann bei einem Key-Performance-Indikator anschauen. Und in diesem Sinne definiere ich sozusagen einfach einmal mein Modell weiter und mein Modell aus und kann im Prinzip sofort mit dem Modell arbeiten. Und das ist der Riesenvorteil an dem Modell. Sobald ich die Daten importiert habe, kann ich eigentlich schon damit arbeiten. Ich tue es eigentlich nachher nur mehr verfeinern und nachher nur mehr verbessern. Gut, und das bringt uns wieder zurück zu unseren Folien. Empfehlungen und Tipps, was ist uns beim Arbeiten, beim Erstellen sozusagen aufgefallen? Ganz wichtig das Thema Performance. Ich kann natürlich da Milliarden von Zeilen importieren. Ja? Das Modell ist dafür ausgelegt, solange es im Speicher passt, funktioniert das auch noch wunderbar. Was aber wichtig ist, bei der Erstellung des Modells ist es nicht unbedingt notwendig, sämtliche Daten, die ich also vielleicht in meiner X-Datenbank oder wo auch immer habe, da rein zu importieren. Das heißt, es reicht eigentlich, einen kleinen Teil rein zu importieren, das Modell zu erstellen und erst wenn ich es deploy auf dem Server, das ganze Modell zu processen und alle Daten rein zu importieren. Das heißt, Tabellen spalten und die Daten einfach auf das Notwendigste reduzieren. Ich kann beim Import einzelne Spalten beispielsweise rausnehmen. Ich kann auch zum Beispiel das Umbenennen der Tabellen und Spalten, was ich jetzt nachträglich gemacht habe, könnte ich also beispielsweise schon beim Import machen. Weiterer wichtiger Fall, der ist eher von der Installationsseite her, wenn ich das nützen will, ich brauche SQL-Server, Analysis-Services muss ich installieren, und zwar im tabellarischen Modus, wie es auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt es Tabular Mode. Über das stolpert man sehr leicht drüber, warum? Weil der Default von Analysis-Services natürlich der klassische Cube, der OLAP Cube ist nämlich der multidimensionale oder mehrdimensionale Modus. Wenn ich da nicht aufpasse und diese Optionsgruppe umstelle, kann ich das tabulare Modell natürlich dann nicht verwenden. Ein Wort noch zum BI-Semantic Model. Ich habe es jetzt sehr oft gesagt. Wie schaut das Ganze aus? Warum haben wir das umbenannt? Warum heißt das ganze Ding jetzt BI-Semantic Model? Früher gab es ein OLAP Cube und das UDM. Warum gibt es jetzt dieses BI-Semantic Model? In diesem BI-Semantic Model vereint sich jetzt auf der einen Seite der Cube, der OLAP Cube, und auf der anderen Seite dieses neue relationale Modell oder dieses tabulare oder tabellarische Modell. Das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen Cube oder ich kann sagen relationales Modell. Unterschiede und Vorteile werden wir nachher gleich rausarbeiten. Was habe ich für Geschäftslogik dahinter? Im Cube, der eine oder andere wird es wissen, MDX, auch nicht gerade ganz einfach oder trivial zu programmieren, sehr mächtige Sprache, aber nicht gerade einfach. Im relationalen Modell, wir haben es jetzt gesehen bei der Formel, die wir da erstellt haben, das ist DAX, das nennt sich Data Analysis Expression, ist eine an Excel angelehnte Formelsprache, ist deswegen sehr einfach zu erlernen, aber geht weit über Excel-Formeln heraus. Wir haben also da auch zum Beispiel Time Intelligence-Funktionen eingebaut, ähnlich wie wir es aus NDX kennen, das heißt, wir können sehr eine komplexe Geschäftslogik in dieses relationale Modell einbauen. Wie werden die Daten gespeichert? Ich habe im multidimensionalen Modell die bekannten Modus, Rollup, MOLAP, Rollup für den direkten Zugriff auf die Datenquellen, MOLAP, das was man häufig verwendet, das heißt, da werden die Daten einfach voraggregiert, werden die Daten einfach gecached. Dadurch ist der Cube dann am Ende des Tages auch so schnell. Im relationalen Modell, ich habe schon angesprochen, verwenden wir X-Velocity, um die Daten wirklich in-memory zu halten, das heißt, das relationale Modell ist ein komplettes in-memory-Modell. Und funktioniert auch nur, solange genug Hauptspeicher da ist. Wir haben aber auch da einen sogenannten Direct Query Mode, das heißt, auch da können wir direkt in die Datenquellen durchgreifen, ohne dass irgendwas dazwischen gecached oder in Memory gehalten wird, mit dem Nachteil, dass wir dann keine Geschäftslogik mehr abbilden können. Datenquellen, die wir anzapfen können, wir haben es gesehen, alles was sozusagen Gott verboten hat, alles Relationale. Es gibt auch für das tabulare Modus gibt es im Prinzip auch eigene Konnektoren für SAP, dass man direkt auf SAP beispielsweise zugreifen könnte. Wir können auf OData-Feeds zugreifen, also eine ganze Menge entsprechende Datenquellen, die ich direkt anzapfen kann. Und mit was für Tools kann ich dann, mit was für BI-Anwendungen kann ich auf dieses Modell zugreifen, und deswegen heißt es Semantic Model, wie bisher auch schon mit MDX, das heißt, mit MDX kann ich sowohl auf ein Cube zugreifen, auf das multidimensionale Modell, als auch auf das relationale Modell. Nach außen hin schaut das komplett gleich aus, nach außen hin kann man es nicht unterscheiden, ob es ein Cube ist oder ob es ein relationales Modell ist. Das ist das Geniale an der Geschichte. Zusätzlich unterstützt das relationale Modell auch noch DAX als Abfragesprache, also nicht nur intern, sondern auch rauf Richtung Applikation. Verwenden kann ich es natürlich in Excel, das werden wir gleich sehen, aus dem SharePoint mit PowerView, natürlich im PowerPivot kann man es natürlich anzapfen, mit Reporting Services, aber mit jeder Third-Party-Applikation, die jetzt schon MDX kann. Cognos und so weiter und so fort. Also mit all diesen Tools, mit all diesen BI-Anwendungen, die am Markt sind, können wir dieses Semantic Model anzapfen. Wir haben jetzt sehr viel zum Cube und In-Memory gesprochen. Mhm. Was sind jetzt aus deiner Sicht, Alfred, was sind die Unterschiede?
Ja. Da frage ich natürlich die althergebrachte Technologie, die sehr erprobte, erfahrene, wo die meisten Unternehmen schon ein Dataverse sich aufgebaut haben, mit dem System arbeiten, ist natürlich Cube. Egal, ob es Cube, OLAP, Mensch- und Informationssystem genannt wird, das ist bekannt. Der wesentliche Vorteil vom Cube, wie man ihn kennt, er ist multidimensional. Das heißt, ich habe ihn analytisch aufgebaut, er ist mit der Business Intelligence Logik ausgestattet und verarbeitet. Das nächste ist voraggregiert. Voraggregation bedeutet Geschwindigkeit. Das ist ein riesiges Thema auch mit dabei. Plus, wenn die Abfrage schon einmal abgesetzt wurde und ich keinen Cold Cache mehr habe und schon im Caching was stattgefunden hat, wird das Ding schneller. Das heißt, ich habe wirklich gute Performance-Zeiten auf dem Thema drauf. Die In-Memory-Technologie ist nicht multidimensional, sondern sie ist relational. Tabellenmodell eben tabellenbasiert, arbeitet aber komprimiert im Hauptspeicher. Das heißt, der Unterschied ist, ich habe Daten teilweise komprimiert, sondern ich habe das gesamte Modell komprimiert. Das ist aber auch wieder eine kleine Einschränkung an der Stelle. Kompressionsfaktor 5:1, 10:1, irgendwann ist Schluss beim größten Arbeitsspeicher. Es hat seine natürlichen Grenzen zur Zeit noch nach oben hin. Andere Seite wieder beim Cube. Da geht die Argumentation weiter. Der Cube ist natürlich extrem skalierbar mit den verschiedensten Datenbankmechanismen, anderen Mechanismen. Größter bekannte Cube, 25 Terabyte bei Yahoo. Wird, glaube ich, nicht sehr viele Firmen geben, die in der Größenordnung auswerten. Also ich glaube, da liegt eine sehr, sehr hohe Benchmark. Und da sieht man, glaube ich, ein Thema, wo eindeutig die Tendenz Richtung Cube weggeht und nicht in Richtung der In-Memory-Technologie. Wieder ein Argument für die In-Memory-Technologie. Ich habe eine schnelle Implementierung. Die Lernkurve bei MDX ist, glaube ich, ein bisschen flacher als in dem, was du jetzt hergezeigt hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein begabter Fachanwender, der mit Excel und Datenbankverbindungen sich schon mal befasst hat, vor allem mit einem fertigen Businessmodell da hineingreift, einfach seine Kennzahlen definiert, der kommt da datenbankbasiert sehr viel schnell weiter, als wenn er jetzt einmal seine ersten Schritte Richtung MDX machen könnte. Beim Cube auf der anderen Seite, das ist jetzt nur wirklich beispielhaft aufgezählt, was hier steht, die granularen Zugriffsberechtigungen, die Many-to-Many-Beziehungen, das sind Themen, Cube-Technologie gibt schon ewig. Das heißt, das sind Themen, die dort im Detail ausgefeilt, als gelöst sind. Da ist wahrscheinlich die In-Memory-Technologie, ich möchte nicht sagen, in den Kinderschuhen, aber noch ein bisschen weiter hinten. Also man kann im Cube in sehr, sehr vielen Themenbereichen eindeutig mehr Sachen lösen zurzeit noch. Wieder ein Thema, hängt auch ein bisschen mit der Implementierung zusammen, Themen wie Hierarchisierungen, Berechnungen, eigene Definition können vom User wirklich gut selbst gemacht werden. Das heißt, er ist nicht nur schneller in der Implementierung, sondern auch in der Weiterentwicklung und Pflege seines Modells. Die letzten beiden Argumente, auf der einen Seite die Macht von MDX, eine unschlagbare Sprache, aber auch nicht unbedingt einfach zu erlernen. Auf der anderen Seite die Eleganz, Einfachheit von DAX, wie wir sie vorhin gesehen haben, mit der Excel-ähnlich sehr, sehr viel geht. Da tauscht man sozusagen die Tiefe der Anwendung gegen die Einfachheit der Anwendung. Ich glaube, da liegen die beiden Dinge. Es gibt jetzt keine Entscheidung, wo man sagt, ich habe mein Data Warehouse in den Mist und mache alles mit in Memory, beziehungsweise umgekehrt. Ich glaube, das kann durchaus ein Nebeneinander der Technologien sein, vor allem wenn man davon ausgeht, dass immer mehr Anwendungen die Relationen oder Zusammenhänge der Tabellen, das Businessmodell definiert haben, ich mir dann meine Bewegungsdatentabelle einfach ziehe und schnell analysieren kann. Und das wird, glaube ich, der Zukunftsweg sein, wie sich das nebeneinander weiterentwickelt. Ein Thema, was auch noch interessant ist, das haben wir gemeinsam beforscht, wie schaut es aus mit den Geschwindigkeiten? Und zwar grundsätzlich gegenübergestellt einen Cube mit MDX in Memory mit DAX. Ein MDX-basierter Cube, nicht optimiert, das heißt ganz platt, ist erst einmal aufgebaut, keine Optimierungsmechanismen, normales Datenvolumen getestet, die Abfragegeschwindigkeit 33 Sekunden. Der Schritt zum optimierten Cube ist für einen versierten Techniker ein sehr, sehr kleiner. Ein paar kleine Verarbeitungen einzustellen, man hat oft unglaubliche Verbesserungen. Wir sind dann von der Optimierung zur Nichtoptimierung und auf einem Sechstel der Zeit unten bei 4,8 Sekunden und bewegen uns da im Bereich vom DAX. Im Bereich des In-Memory-Modells gibt es schlicht und einfach wenig Optimierungen. Das Ding ist gebaut, das Ding ist Gesamtmodell im Arbeitsspeicher, da kann ich am Server weniger um und umdrehen, wenige Einstellungen ändern. Das bleibt, wo es ist. Es ist schnell, es ist komprimiert, aber es bewegt sich in dem Bereich dann halt im Bereich eines bewegten, eines optimierten Cubes. Sobald er einmal gecached ist, über dieselbe Datenmenge eine zweite Ausführung gemacht worden ist, sieht man da pfeilschnell 0,7 Sekunden. Das erklärt dann auch, warum Cubes wie der bei Yahoo mit 25 Terabyte unglaubliche Datenmengenabdruck funktionieren. Das ist halt einfach dann die Macht von der OLAP-Technologie und auch die Grenze von DAX. Das heißt, man sieht, es gibt eine Grenze, wo man sagt, da ist es noch schwimmend, darüber eindeutig eine Cube-Sache, aber man kommt sehr, sehr weit mit der Memory-Technologie und vor allem man kommt sehr, sehr einfach sehr, sehr weit.
Ja, was haben wir in der Demo zum BI-Semantic Model, sage ich mal, nicht gesehen? Klarerweise bietet das Modell selbst wesentlich mehr Möglichkeiten, als wir jetzt in unserer kurzen Demo herzeigen können. Beispielsweise gibt es auch das Thema Berechtigungen, ein ganz wichtiges Thema, wenn ich so ein zentrales Modell aufbaue, dass ich nicht nur die Berechnungen zentral da ansiedle, dass das nicht jeder sicher seine eigenen KPIs irgendwie berechnet, sondern dass ich natürlich auch Security da zentral ansiedle. Das ist natürlich auch ein Grund für so ein zentrales Modell. Das heißt, ich kann auch im tabularen Modell, so wie ich es im Cube machen kann, dynamische Berechtigungen vergeben, wirklich auf Zeilenbasis hier ein Role-Level-Security-Konzept, ein rollenbasierendes erstellen. Es geht allerdings nicht ganz so weit wie beim Cube, da sind wir auch wieder ein bisschen bei den Unterschieden. Beim Cube kann ich wirklich hier im Detail auf Attributebene, auf Measure-Ebene wirklich im Detail auch noch Dinge einstellen und Berechtigungen vergeben. Das ist hier im BI-Semantic Model. Im tabularen Modell ist das entsprechend nicht so granular möglich. Ja, aber die dynamische Berechtigung, die funktioniert sehr einfach und sehr gut. Partitionierung, auch etwas, was man vielleicht auf der Cube-Technologie der ein oder andere kennt. Man kann also die Daten einfach innerhalb einer Tabelle durch Partitionen trennen und damit unnötiges Verarbeiten, unnötiges Nachladen, Prozessen zum Beispiel einfach verhindern und kann einfach nur die neuen Partitionen prozessen. Da funktioniert das tabulare Modell eigentlich, kann man sagen, via Cube. Einfach die neuen Daten nachladen und einfach nur einen neuen Teil prozessen. Und zu guter Letzt, das haben wir eh schon sehr strapaziert, Datenquellen. Auch ein Vorteil, den ich da ein bisschen beim tabellarischen Modell sehe. Wir haben beispielsweise, gibt es eben diesen eigenen Connector zur SAP, beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeit, Atom Data Feeds oder OData Feeds anzuzapfen, da kommen wir dann nachher noch ein bisschen genauer dazu. Das heißt, von den Datenquellen her bietet das tabellarische Modell einfach auch ein bisschen mehr Möglichkeiten als der klassische Cube. Ja, wir kommen zu unserer nächsten Demo, zu unserer zweiten Demo. Wir haben jetzt dieses Modell erstellt. Was wir jetzt uns anschauen wollen, wir wollen jetzt einfach mal auswerten. Wie schaut das ganze Ding im Excel aus? Wie stellt sich das ganze Ding im Excel dar? Und danach wollen wir einfach noch eine zweite Datenquelle dazu nehmen. Und damit wieder zu dir.
Wir wechseln ins bekannte, bewährte Microsoft Excel. Der erste Schritt, den ich jetzt mache, das Tabularmodell ist aufgebaut. Ich habe meine Werte im AX. Die sind eben ERB-Werte, relational basiert. Auf der anderen Seite möchte ich mir jetzt im Excel einmal anschauen, stimmen diese abgezogenen Werte überein? Ich habe ein fertiges Businessmodell, da sind die Relationen hinterlegt, auf deren Basis wird abgezogen, ich überprüfe es jetzt einmal gegen. Ich sage, ich möchte aus den vorhandenen Verbindungen, die da sind, abrufen. Die Verbindung heißt jetzt Big Day, die verweist genau auf dieses Modell. Ich blende mir da jetzt einmal die Daten ein und ich bekomme jetzt auf der rechten Seite das Tabularmodell angezeigt. Das heißt, alles, was da von Martin erstellt worden ist, ist hier 1:1 für mich verfügbar. Was auch sehr angenehm ist, der Martin könnte an der Stelle für mich Spalten ausblenden bzw. neue Spalten mit hineingeben. Im Regelfall ist es vernünftiger, Spalten auszublenden und wirklich nur mit 5-6 Dimensionen, mit 4-5 Meshes zu arbeiten und nicht alles, was da ist, mit anzubieten. Ich möchte jetzt mal die Werte in einem ersten Schritt wirklich gegenprüfen. Die Gegenprüfung erfolgt anhand der Beträge. Ich schaue, was ich da sonst noch zur Verfügung habe. Ich habe hier die KPIs, auf die werde ich dann nachher noch zurückkommen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu anderen Modellen, mit denen man sonst arbeitet. Klicke da weiter hinunter, komme zu meinem Datumsfeld und lege mir einmal das Jahr hier in den Berichtsfilter. Wir haben vorhin gesehen, diese Testdaten sind aus dem Jahr 2007. Die wähle ich mir jetzt gleich mal aus. Sage hier OK. Sehe schon, der Betrag stimmt überein. Ich suche mir jetzt noch eine Auswertungsdimension dazu, die wir drüben passend gehabt haben. Ich schaue schnell nach, was das war. Das waren die Kunden. Und sage, ich hätte gerne an der Stelle jetzt die Kundengruppennamen. Das ganze Modell, wie gesagt, basierend auf den AX-Daten, interaktiv, noch einmal nachladen, ich habe die neuesten Daten und ich sehe hier sofort das Ergebnis, 1 zu 1 passt mir zusammen. Der Unterschied jetzt zu meiner Auswertung drinnen, im AX, ich bin hier mit den Excel-Board-Mitteln frei ausgestattet und interaktiv mit einer Datenbankverbindung basierend auf den AX-Daten. Das heißt, ich kann jetzt selbst mein Self-Service-BI betreiben. Das heißt, ich probiere das einmal in einem ersten Schritt, indem ich mir zum Beispiel zu den Kunden noch die Produkte mit dazu hineinziehe und sage, ich hätte hier gern die Produktgruppennamen mit dabei, bekomme es noch ins Detail, kann das nach oben, nach unten nesten, wie ich das angezeigt haben möchte. Habe hier auch die Möglichkeit, mit Excel-Board-Mitteln mir hier einen Pivot-Chart zum Beispiel mit einzupflegen, mit einer einfachen Säulengrafik. Sagen, okay, das würde ich jetzt gerne übernehmen. Habe da wieder die Möglichkeiten der Filterungen, also alles, was Excel da als Bordmittel mit anbietet. Was jetzt wirklich interessant ist, es sind auch Werte vorberechnet mit dabei. Das sind die KPIs, die hat der Martin vorhin schon erwähnt angelegt. Diese KPIs haben einen Vorteil, das sind Kennzahlen, die sich aus der Kombination der Daten ergeben, aber auch Indikatoren dazu. Ich muss jetzt nicht mehr an der Oberfläche diese KPIs mit Formeln, mit bedingten Formatierungen, mit S-Verweisen erzeugen, die mir dann möglicherweise bei Verschiebungen verloren gehen, sondern ich habe die im Datenbankmodell fest hinterlegt. Das heißt, ich versuche jetzt einmal an einer Stelle, eine Sache möchte ich noch herzeigen natürlich, auch ein großer Unterschied zu vorhin. Ich gehe hier auf die Contoso Retail Boston, das ist ein Umsatz und oft weiß man nicht, was dahinter steckt. Ich habe hier wirklich mit Doppelklick den Drill-Through auf die Positionen. In dem Fall ist es nur eine Einzelposition, aber je nachdem, wie viele Positionen ich zur Verfügung habe oder habe, bekomme ich sozusagen dann auch im Buchungsnachweis oder den Saldennachweis mit dazu angezeigt, weil das aufgrund der Bewegungsdaten aus dem AX so mitgeladen wird. Das heißt, diese Detaildatenanalyse, die von AX-Anwendern oft gefordert wird, ist dann mit diesem BI Semantic Model auch sehr elegant möglich. Ich zeige jetzt einmal kurz her, wie man die KPIs noch ein bisschen aufbauen kann. Ich verwende jetzt zum Beispiel eine weitere Dimension hier mit drinnen aus dem Datum, nämlich die Quartale. Ziehe mir die Quartale hier mit hinein und sehe, ich das gegeneinander verschiebe, wie im Quartal die Autoradios, die DVD-Player, die Projektoren, die Empfänger und so weiter gearbeitet haben. Die interessante Aussage natürlich, wie ist die Veränderung innerhalb der Quartale? Jetzt ist zentral von meinem Management vorgegeben, wir haben 10% Wachstum zu schaffen und ich möchte das jetzt visualisieren. Das habe ich schon ins Modell jetzt mit hineinnehmen lassen von Martin. Ich habe da meine Sales Performance Indikatoren und kann einmal sagen, bitte liefer mir mal den Wachstumswert mit. Den ziehe ich mir, nehme den Betrag hinein. Dann sage ich, bitte gib mir das Ziel mit, was ich vorgegeben habe. Das haben wir jetzt einheitlich mit 10% angelegt. Natürlich könnte man auch sagen, das ist unterschiedlich pro Firma. Und dann bitte gib mir den Status noch mit. Status heißt, das ist eine Ampelfunktion, die haben wir hinterlegt. Das ist jetzt leider ein bisschen außerhalb des Bildes aufgrund der Auflösung. Das ist eine Ampelfunktion, die sagt mir, bin ich unter 10%, im Bereich von 5 bis 10%, dann gib mir noch grün, bin ich drüber, gib mir gelb. Bin ich drüber, gib mir grün, bin ich weit entfernt, gib mir einfach rot zurück. Das kann ich in meinem Modell sehr einfach definieren. Das Ganze hier färbe ich noch, mache ich noch ganz elegant in Prozent. Ich gebe jetzt nur das Ziel, das habe ich der Visualisierung wegen damit hineingenommen, aus Platzgründen wieder hinaus. Und ich sehe sofort, wie sich meine Wachstumsvorgabe von 10% pro Quartal, also die ist da sehr knackig, wie sich die erfüllt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel schaue, ich habe im K-Audio 3067, dann sind das vom K-Audio des Vorquartales sind das nur 20%. Das heißt, ein Wachstum nach unten minus 80. Im nächsten Quartal bin ich von 3 auf 31 gewachsen, das heißt, das sind 1037%, deswegen in der Ampel grün. Und egal, wie ich die Dimensionen jetzt gegeneinander verschiebe, die Quartale hinauftausche, probieren wir das einmal. Da dagegen, diese Funktion bleibt immer mit an Bord und rechnet immer mit, nicht weil sie an der Oberfläche hinterlegt ist, mit einem S-Verweis, mit einer bedingten Formatierung, sondern weil sie pro Einzelwert wirklich aus der Datenbank kommt. Ich kann sie zuweisen auf den Tag, auf die Woche, aufs Monat und er bezieht sich dann in seiner Veränderung wirklich immer auf die Vorperiode. Das sind mit diesen KPIs sehr, sehr mächtige Funktionen, die da offen werden, und das hängt damit zusammen, dass ich einfache Technologien wie das BI Semantic Model dafür nutzen kann, mir solche Auswertungen zu bauen und auch wirklich userfreundlich zu bauen, ohne großartige Excel-Formatierungs- und Formelwissen, sondern wirklich mit Datenbankfunktionen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz gewaltiger Fortschritt.
Ja, in einem zweiten Step wollen wir uns jetzt anschauen, wie wir weitere Datenquellen in dieses Modell hinzufügen. Was ist unser Anlassfall? Wir brauchen einfach Referenzdaten, wir wollen Referenzdaten aus dem Datenfeed, aus dem Internet beispielsweise runterladen. Wir haben wieder Fernsehkoch natürlich schon in der Zwischenzeit, man hat es im Excel-Modell gesehen, dieses Modell etwas ausgeweitet und ausgebaut. Wir sehen also da in dem Überblick, in dieser Überblicksfunktion, wir haben also einen ganzen Haufen Tabellen bereits umbenannt, wir haben unnötige Tabellen ausgeblendet. Man sieht das in der Rechnungspositionen, macht das vielleicht einmal ein bisschen größer, dass man es besser sieht, in dieser Rechnungspositionen. Tabelle sieht man, habe ich also alle unnötigen Spalten, die da waren, ausgeblendet und habe im Prinzip eine ganze Menge an vorberechneten Dingen hier vorberechnet, beziehungsweise gibt es da auch zum Beispiel diese KPIs, die wir gerade in der Live-Anwendung mit Excel gesehen haben. Etwas, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wo wir noch nacharbeiten müssen, wir haben zum Beispiel den Prozentwert nicht als Prozent formatiert, also das ist etwas, was wir hier ganz leicht im Modell über die Properties, über die Eigenschaften einfach hier zentral im Modell definieren könnten. Gut, was wir uns aber jetzt eigentlich anschauen wollen, wir wollen jetzt Datenfeed noch dazu holen. Das heißt, was machen wir? Wir wollen einfach weitere Daten importieren. Geht ganz einfach. Und wir haben hier jetzt diesen Datenfeed. Dieser Datenfeed basiert auf dem OData-Feed-Protokoll oder OData-Feed-Standard. Das ist also ein öffentliches Protokoll, dazu komme ich noch ein bisschen später. Das wiederum basiert auf dem ATOM-Standard. ATOM ist ja quasi angetreten, um RSS-Feed-Nachfolge anzutreten. Und das kann ich natürlich wunderbar verwenden, um Daten aus dem Internet, in unserem Fall aus dem Azure Data Market, abzuzapfen. Kann aber auch sehr, sehr einfach, ich werde es nachher ganz kurz erklären, auf eigenen Datenquellen auch so ein Data Feed aufsetzen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen einfach eine URL. Ja, wie finden wir diese URL? Wir gehen einfach in unseren Azure Data Market hinein. Sehen da die unterschiedlichsten Datenfeeds, man sieht, also es gibt eine Unmenge an sowohl freien als auch an Bezahldatenfeeds, also wir haben da demografische Daten, wir haben statistische Daten, wir haben Daten wie Währungskurse, Marktdaten, also alles, was so an Datenquellen Sinn macht. Wir beschränken uns da jetzt einmal auf die frei erhältlichen Datenquellen. Uns interessiert da besonders Datenquellen aus der Forschung und aus der Statistik, und wir sehen, da gibt es also Daten unter anderem auch von der Weltbank, diese World Development Indicators. Was versteckt sich dahinter? Das sind also die zu allen Ländern dieser Erde die unterschiedlichsten Eckdaten, die wir ganz gut als Referenzdaten heranziehen können, wo wir sozusagen unsere eigenen Geschäftszahlen können wir eigentlich diesen entsprechenden World Development Indicators gegenüberstellen. Das wäre also in dem Fall unser Anwendungsfall. Wir können das in diesem Data Market, können wir uns dieses Dataset schon einmal anschauen. Ganz konkret brauchen wir in unserem Beispiel eigentlich zwei Datenfeeds. Warum? Wir haben nämlich eine kleine Problematik. Wir müssen nämlich von einem 3-Letter-Code auf einem 2-Letter-Code umfirmieren, und selbst dazu eignet sich dieser Datenfeed, weil da gibt es also eine wunderbare Funktion, die sich da einfach GetCountries nennt, wo man einfach zu jedem Land dieser Erde diesen 3-Letter-Code, diesen 2-Letter-Code bekommt, plus zusätzliche Informationen wie beispielsweise Geodaten, ja, Längen, Breitengrad und solche Dinge. Hauptstadt, also eine ganze Menge an sehr, sehr sinnvollen Daten. Wir wollen jetzt beispielhaft einfach einmal diesen einen Datenfeed importieren, das heißt, wir brauchen eigentlich nur diese URL, tragen diese URL dann entsprechend in unsere Datafeed-URL ein. Wir müssen hier dann noch den entsprechenden Account Key eingeben, das ist sozusagen unser Zugriffscode. Es gibt natürlich, in meinem Fall ist es jetzt zwar ein Gratis-Feed, es gibt aber auch natürlich genug Bezahlservices, genug Datenanbieter, die auch Geld dafür haben wollen, und da ist natürlich, brauche ich dann einen entsprechenden Account dahinter. Das heißt, diesen Account Key geben wir dann noch ein, und dann kann ich im Prinzip schon diese Datenquelle hier entsprechend importieren. Wir sparen uns jetzt einmal aufgrund der Zeit, diese Datenquelle zu importieren. Das heißt, in meinem Fall habe ich diese Datenfeeds hier schon importiert. Hoppla, wir wollen den Wizard beenden. Ganz rechts. Was wir dann noch machen müssen als letzten Step, damit wir diese Datenfeeds in unserem Modell auch verwenden können, wir müssen sie natürlich mit Beziehungen ausstatten, weil diese Beziehungen, die man hier sieht, die kommen natürlich nicht von allein. In meinem Fall ist es aber relativ einfach. Ich zoome mal ein bisschen hinein, dass man auch was erkennt. So. In meinem Fall stellen wir einfach eine Beziehung über diesen ISO-Code her. Das heißt, wir haben hier in unserer X-Datenbank über das Feld Party Country einen ISO-3-Letter-Code, in dem wir über diese Ländertabelle gehen und dann haben wir die eigentlichen Datenfeeds mit den Nettoeinkommen hier beispielsweise verknüpft und das verknüpfen wir über den Country-Code, über den 2-Letter-Code. Also diese Datafeed-Ländertabelle ist eigentlich nur eine Hilfstabelle, wenn man so will, eine Zwischentabelle. Und schon haben wir dieses richtig verknüpft und schon können wir es beispielsweise im Excel oder wo auch immer dann am Ende des Tages verwenden. Und so einfach zapfe ich einen Datafeed aus dem Internet an. Empfehlungen und Tipps hier wieder. Performance auch beim Datenfeed, nur notwendige Daten verwenden. Ich brauche natürlich ein Azure Marketplace Konto. Was brauche ich dazu? Einfach eine gültige Live-ID und ein gültiges Marketplace Konto. Das ist es auch schon. Wir verwenden, wie gesagt, das OData-Protokoll. Da gibt es entsprechende Abfrageoptionen. Man hat gesehen, mit diesem Query-Builder in der Webpage kann ich mir schon einzelne Queries selbst zusammenbauen und einfach rauskopieren. In diesem Link sind einfach noch einmal die OData-Abfrageoptionen zusammengefasst. Atom Data Feed, Stichwort. Was ist Atom überhaupt? Atom ist ein XML-Standard, so wie RSS, der den plattformunabhängigen Austausch von Informationen ermöglicht und zwar mehr als nur einfach, sage ich einmal, Textschnipsel, so wie wir es im RSS-Feed eigentlich haben, sondern Atom ist wirklich dazu gedacht, bei Atom kann ich wirklich angeben, was für Daten sind denn da drinnen. Und das ist das Geniale an dem Atom-Feed, funktioniert oder grundsätzlich wie XML, wie RSS, nur dass ich unterschiedliche Daten in diesem Feed angeben kann. Das heißt, technisch ganz ähnlich dem RSS-Feed, wir verwenden HTML bzw. XML, auf der rechten Seite sehen wir jetzt ein Beispiel eingeblendet von so einem Feed. Was Neues, wir haben sozusagen den Inhalt, können wir spezifizieren mit dem sogenannten Type-Attribute, können wir einfach sagen, was ist der Inhalt von dem Feed. Das Ganze ist entsprechend veröffentlicht und was wir eben verwenden bei Microsoft, wir setzen diesen Atom Data Feed in dem sogenannten OData Protokoll um und das basiert natürlich komplett auf dem Atom Data Feed. Da unten gibt es auch ein entsprechendes Beispiel von Microsoft über einen MSDN-Link, wie ich dahin komme. Ja, und damit zur Demo Nummer 3, zur praktischen Umsetzung. Was wollen wir jetzt machen? Wir haben jetzt unser Semantic Model noch ein bisschen angereichert. Wir haben schon mit Excel drauf analysiert. Was wir jetzt am Ende des Tages uns noch anschauen wollen, wir wollen jetzt mit PowerView drauf gehen. Das heißt, das ist ja eine neue Visualisierungstechnologie im SQL-Server. Die integriert sich wiederum in SharePoint und damit wieder ins X-Fall Center. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal an, was wir damit anstellen können.
Perfekt. Mit PowerView hat das Projekt Crescent einen endgültigen Namen bekommen. Wir sind jetzt da auf einer BI-Seite. Der Ausgangspunkt ist für den Bau von PowerView-Auswertungen. Ich suche mir ein gewisses Projekt aus, was dieses BI-Semantic Model enthält. Das heißt, ich habe ein Projekt zum Beispiel für meine Sales-Daten, ein Projekt für meine Lagerdaten, ich habe ein Projekt für meine Produktionsdaten. In dem Fall bleiben wir wirklich bei dem Datenmodell, das wir gemeinsam erstellt haben. Ich gehe dann meine SharePoint-Seite hinein und sage, was möchte ich jetzt machen? Ich möchte ein bestehendes Dokument bearbeiten oder wirklich auf Basis jetzt dieser Datenquelle einen neuen PowerView-Report erstellen. Ich klicke da mal drauf und ich komme in die Bearbeitungsoberfläche. Das Erste, was man da sieht, ich habe den Datafeed, den der Martin da jetzt den Import gemacht hat, habe ich schon mit an Bord. Die Aufgabe, die ich vorhin gestellt habe, bitte mach es mir einfacher, mach es für mich sprechender. Man sieht, es sind schon sehr, sehr viele Dimensionen hier verschwunden, die ich gar nicht mehr brauche. Zellen sind verschwunden, es ist einfacher. Und die ganze Oberfläche ist extrem intuitiv. Das geht wirklich mit Drag and Drop und auch mit den Auswertungen mit Drag and Drop. Das macht wirklich Spaß, mit diesem Tool zu arbeiten. Ich brauche einmal Daten in dem Tool. Ich habe hier die Daten, die ich mir auswählen kann. Was interessiert mich, was will ich sehen? Zum einen innerhalb der Rechnungspositionen, ich habe die Menge, ich habe die Beträge, ich nehme einfach mal die Beträge und ziehe mir die hier in meine Auswertung hinein. Nachdem ich mir die Beträge genommen habe, kann ich sagen, mich interessiert weiter die Zeit, die Schaltung, mich interessieren die Kunden, die Produkte, Ich nehme hier wieder die Produktgruppennamen und dazu nehme ich mir jetzt zum Beispiel auch noch die Kundengruppennamen mit dazu. Eine weitere Dimension, die mich interessiert, sind zum Beispiel jetzt die Jahre. Das ziehe ich mir hier mit hinein. Ich kann es da unten in diese Felder hineinziehen, ich kann es aber auch da hinüber einfach in den Bildschirm ziehen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Also dieses Leben hier auf dem Bildschirm beginnt immer mit einer Tabelle. Ich habe jetzt hier verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten. Ich kann von einer Matrix über eine tabellarische Darstellung, über eine Bardarstellung Linien arbeiten. Sehr, sehr interessant ist das Scatter, da kommen wir nachher noch dazu. Machen wir mal einfach so eine Matrix auf. Was er mir da jetzt gemacht hat, er hat die Felder umsortiert, als Werte klarerweise die Beträge, da hat er die Intelligenz, das zu erkennen. Die Jahre hat er mir jetzt mit als Kriterium hineingelegt in die Reihen, genauso mit den Kunden. Ich kann jetzt auch noch nach den Spalten gruppieren, kann da zum Beispiel hier hinein die Jahre mir ziehen und er reißt mir das einfach nach den Jahren auf, nach den Produkten, nach den Kunden. Wenn ich sage, ich möchte mit den Jahren auch noch anders arbeiten, ich ziehe mir die da hinein, er erkennt sofort, ich möchte jetzt einen neuen Grafikbereich da drinnen anlegen. Dazu kann ich mir dann zum Auswerten zum Beispiel noch die Beträge mit dazu ziehen. Nehme da die Beträge mit dazu und sage, ich hätte eigentlich gerne statt dieser Darstellung, hätte ich lieber gern das als Bars dargestellt, klicke ich einfach drauf und er wandelt mir das in Bars um. Und das Schöne und das Interaktive an dem System ist, es ist wirklich sprechend, es ist logisch. Was ich links anklicke, wird rechts gefiltert. Ich gehe da jetzt zum Beispiel auf 2007 und er verändert mir wirklich die Werte nur für das Jahr 2007. Alle anderen Werte nehme ich damit raus. Ich kann mit Steuerung auch einen Doppelklick vornehmen, habe dann 2 Jahre gefiltert und kann da weiterarbeiten. Ich habe da sehr, sehr viele Visualisierungselemente zur Verfügung. Ich kann hier zum Beispiel, es ist auch sehr elegant, bei den Verkäufern kann ich auch Fotos mit einpflegen. Ich nehme da einfach die Fotos der Verkäufer, die zeigt er mir an. Da sage ich dann, ich hätte da gern zum Beispiel einen Teil. Das ist auch ein eigenes Element. Da hätte ich oben gern im Titel drinnen die Verkäufer und unten bei den Feldern zum Beispiel möchte ich jetzt gar nicht noch einmal das Foto sehen. Da kann ich mir zum Beispiel wieder die Beträge anzeigen lassen, die die Verkäufer Umsatz gemacht haben. Immer vorbei. Nehme es da wieder mit hinein, kann mich da wieder draufstellen, kann sagen, bitte gib mir da die Jahre zurück, gib mir die Jahre wieder als Columns zurück und kann den Schalter faktisch, den ich hier gebaut habe, hier unten einbauen und kann das dann aber oben anhand dieses Teils über die Verkäufer, im Moment, ich aktiviere jetzt mal alle, da ist noch ein dritter Verkäufer, 1, 2, 3, kann ich das dann noch mitschalten. Es ist unglaublich mächtig, das Tool. Wir haben das jetzt schon einmal ein bisschen ausgerollt. Wir sind ja vorhin losgestartet hier im Rollcenter, haben das System hier mit eingebaut, haben da schon ein Dashboard gemacht. Das ist jetzt wirklich live im AX verbunden mit dem Semantic Model. Und auch hier schon im AX selber drinnen ist die ganze Funktionalität mit den Filterungen da. Und ich kann das noch einmal schöner schalten und groß machen. Und da sieht man, ich habe auch wirklich da animierte Funktionen drinnen, wo man die Entwicklung von Zusammenhängen zwischen Rechnungsbeträgen und Umsatzsummen sieht. Da kann man dann sehr schön draufklicken, man sieht, wie die Verläufe waren und so weiter. Das ist ein extrem mächtiges Tool. Ganz am Anfang, meine Herausforderung war ja auch, das mitzunehmen für Präsentationen, das online mitzunehmen. Da habe ich hier die Möglichkeit, dass ich sage, bitte gib mir das nach dem PowerPoint aus. Da kann ich dann eine Vorlage definieren, kann es mir auf meinem Desktop speichern. Sagt jetzt Big Day. Wir haben leicht vertippt. Exportiert man das jetzt? Und er gibt jetzt die Grafiken, die da drinnen umgesetzt sind, hinaus ins Excel. Das sind 7-8 Seiten. Ah, ins PowerPoint, Entschuldigung. Also das sind auch schon Auswertungen mit dem Datafeed von Martin aufgebaut. So, das müsste hinaus exportiert sein. Big D mit Schreibfehler, da ist es. Und es ist im PowerPoint gelandet. Der spektakuläre Teil an dem ist natürlich, das System ist nicht nur offline hier verfügbar, das ist auch online. Das heißt, ich sage da Click to Interact, das ist jetzt wirklich PowerPoint. Und ich habe hier zum Beispiel wieder die Filterung über Jahre, die Filterung auf Produkte, die sich dann in den Jahren niederschlagen und hier drinnen wieder die Interaktivität für Zusammenhänge. Das ist diese Scatter, die ich vorhin erwähnt habe. Über eine Zeitleiste von 2007 bis 2011, einfach draufgeklickt und wieder aktualisiert. Geniale Technologie, ganz, ganz neu, SharePoint und PowerView im Zusammenhang mit dem BI Semantic Model, eingebaut in SAX. Ich bin selbst schwer begeistert davon.
Gut, was waren, bleiben wir zu viel, was waren unsere Empfehlungen und Tipps in der Erstellung dieses PowerViews? Auf der einen Seite ganz wichtig zu wissen, PowerView, neue Technologie, das was geht, geht wunderbar. Allerdings, wir können aus diesem BI-Semantic Model noch keine Hierarchien und KPIs im PowerView verwenden. Ist noch eine kleine Einschränkung, das heißt, sobald man so ein Measure und KPI definiert, kann man den nicht wundern, ist der im PowerView einfach nicht sichtbar und ich kann in diesem BI-Semantic Model im PowerView einfach dann für meine Reports nicht verwenden. Selbiges gilt leider Gottes auch für Hierarchien. Das heißt, das sind Dinge, die ich dann beispielsweise in einem Excel oder in einem anderen Tool verwenden kann. Abfragesprache, das ist auch noch wichtig, PowerView verwendet DAX als Abfragesprache. Das heißt, das ist sozusagen das erste Tool, das sozusagen nach außen hin auch DAX für das Modell als Abfragesprache und nicht MDX verwendet. Mit dem kleinen Nachteil, natürlich kann ich den klassischen Cube, der ja auch in einem Semantic Model dann existieren kann, nicht mit DAX abfragen, sondern nur mit MDX. Das heißt, PowerView kann per Stand heute nur auf dieses tabellarische Modell, das heißt nur auf das relationale Modell zugreifen, nicht auf einen Cube. Das wird sich ändern, davon können wir ausgehen. Es wird sowohl PowerView beides abfragen können, beziehungsweise wird es auch möglich sein, unter Umständen dann mit DAX auf einen Cube zuzugreifen. Aber per Stand heute mit SQL 2012 ist es im Moment auf das relationale Modell beschränkt. Was bei der Erstellung noch wichtig ist, bei Namensänderungen, das ist auch noch etwas, wo man vorsichtig sein muss, wenn man also im Modell selbst, in dem BI Semantic Model, Spaltennamen einfach ändert, die man im PowerView dann verwendet, mag das mein PowerView-Bericht nicht unbedingt. Das heißt, diese Grafik oder dieser Bericht wird einfach dann unbrauchbar. Kleiner Workaround, man muss vorher einfach diese Spalte oder diese Tabelle einfach rausnehmen, ändert sie im Modell und baut sie nachher einfach wieder in den Bericht ein. Das ist leider ein bisschen ein Workaround, den man noch machen muss. Aber immer noch besser als mein ganzes Modell. Wird dann unbrauchbar. Es gibt auch schon jede Menge Blogbeiträge, jede Menge Informationen zu dem PowerView, das heißt, wie erstelle ich am besten Berichte, was Do's and Don'ts sozusagen. Da gibt es einen wunderbaren Blogbeitrag, What's New in PowerView. Ja, damit zum Deployment-Szenario. Die Frage stellt sich jetzt sozusagen, wir haben jetzt bei uns in unserem Fall, war alles auf einem Server. Ja. Unsere AX-Datenbank war auf einem Server, AX rennt auf einem Server, unser tabellarisches Modell rennt auf einem Server. Das ist natürlich nichts, was ich in Realität wahrscheinlich so deployen werde. Das heißt, was für Produkte haben wir verwendet und wie würde man es in einem realen Szenario deployen?
Okay, das ist auch für die FI ein ganz klares Anwendungsszenario, weil wir das Zusammenspiel von AX mit dem BI-Stack suchen. Die Produkte, die da verwendet werden, die da in Verwendung sind, Basis ist AppDynamics AX, basierend auf dem SQL Server 2012. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass der eingesetzt wird. In einem zweiten Schritt für die Visualisierung von PowerView benötigt man den SharePoint Server. Das heißt, das ist PowerView basiert auf dem SharePoint Server, der ist geschaltet auf die Reporting Services im sogenannten integrierten Modus. Das ist eine Schaltung, die da gemacht werden muss und dann als Möglichkeit kann ich mit dem SQL Server, Analysis Server, Tabular Mode dieses Modell erstellen und als Client zur Verfügung habe ich dann sowohl Excel als auch den Internet Explorer, wo ich das Ganze visualisieren und anzeigen kann. Das heißt, bei den verwendeten Produkten eben aufgezählt, das PowerView, den SQL Server 2012 in diesem SharePoint integrierten Modus zu führen, fürs BI Semantic Model den SQL Server, Analysis Server im tabellarischen Mode einzusetzen und eben die beliebigen Clients, eben Excel 2010, was wir gesehen haben, den Internet Explorer, die Webbrowser-Möglichkeiten, beziehungsweise eben das PowerView laufend auf dem SharePoint-Server, dann eben auch integriert ins Microsoft AX 2012.
Vielleicht eine Information dazu noch, wenn man das PowerView dann in das Role Center einbinden möchte. Auch das ist relativ einfach, das kann man im Prinzip einfach als Webpart in das Role Center, in das SharePoint ganz einfach einbinden. Das heißt, lässt sich damit problemlos auf jede beliebige SharePoint-Seite sehr, sehr einfach einbinden. Ja, unsere Aufforderung, unsere gemeinsame, probieren Sie es aus. Man muss sich da nicht unbedingt alles installieren. Es gibt Virtual Labs, wo alles fix und fertig vorkonfiguriert, nur darauf wartet, ausprobiert zu werden. Da verbindet man sich einfach remote drauf und braucht nicht einmal irgendein Login oder irgendeine Live-ID, um es auszuprobieren. Da gibt es nicht nur Informationen oder Labs zum Thema BI und SQL Server 2012 und BI, sondern auch jede Menge darüber hinaus. Migration und Upgrade gibt es ein eigenes Lab, also auch zu Administrationsthemen. Also wirklich zu jeder Menge Themen rund um den SQL Server 2012. Es gibt natürlich auch die SQL Server Evaluations Edition, das heißt, die kann man sich einfach runterladen, ist 6 Monate aktiv, das heißt auch sowohl für Kunden als auch für Partner, wenn man das ausprobieren will, jedes Proof of Concept ist damit wunderbar durchführbar, 6 Monate kann man sich mit der spielen, ist vom Status her gleich einer Enterprise Edition zu setzen. Und natürlich, wenn es Fragen gibt zu den gesehenen Dingen oder darüber hinaus, wir stehen gerne im Networking-Bereich dann zur Verfügung, beziehungsweise natürlich auch die Kollegen am FEI-Stand freuen sich auf die entsprechenden Fragen. Ja, damit danke für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Und
zurück ins Funkhaus.
Danke.